Okay. Und finden Sie eigentlich, dass holländische Journalisten die schlaueren Fragen stellen?
Wie kommt es jetzt darauf?
Auf einer Pressekonferenz meldete sich ein holländischer Journalist und erkundigte sich nach Ihnen und einer kleinen Parteispende, die es mal gegeben hat, in Höhe von 100.000 Mark. Er war aus Holland und fragte, ob Sie sich an diesen Vorgang noch erinnern und ob es gut ist, einen Menschen mit einem solchen Vorgang sozusagen nachträglich auch noch auszuzeichnen.
Sie wüssten das. Ich habe mir angewöhnt, die Qualität von Fragestellungen von Journalisten jedenfalls öffentlich nicht zu beurteilen. Das gilt für Abwesende und für Anwesende.
Mhm. Ich hätte hundertprozentig angenommen, Sie tun jetzt so erstaunt, ich hätte hundertprozentig angenommen, dass sich Ihnen dieser Vorgang übermittelt hat in irgendeiner Form schon. Sie wussten, dass es diese Pressekonferenz gab? Ja. Wo dieser Journalistenkollege die Frage stellte, bestimmt.
Ich weiß jetzt nicht, was an der Frage besonders intelligent ist.
Ich wollte jetzt einfach nur aufklären, ob Sie tatsächlich nicht davon gewusst haben. Und danke für die Antwort. Ja. Und würde auch ansonsten sagen, vielen Dank für diese Runde hier heute Abend.
Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit eine Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären?
Weil diese Person mein Vertrauen hat.
Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat?
Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
Wenn das alles ist?
Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt.
Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutschen. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also,
So, die nächste Frage.
Nummer 183, ringfrei. Hallo und herzlich willkommen zum 183. Kompott, den ich am heutigen total regnerischen Freitag, dem 27. November 2009, aufgenommen habe. Mein iPhone ist erstaunlich leise geworden. Da werde ich gleich auch nochmal im Apple Store fragen, ob es da irgendwie eine Erklärung gibt oder was ich dagegen machen kann. Ja. So, heute war das Wetter also im Gegensatz zur letzten Woche eben nicht mehr schön. Das hatte ich aber ja auch letzte Woche schon erwartet, dass es das nicht bleiben würde. Und von daher, ja, inhaltlich habe ich versteckt. Was habe ich denn so alles Schönes versteckt? Ich habe versteckt einmal den Herrn Schäuble im Intro. Und ich habe da auch das Original noch mit beigelegt. Und ich habe auch ein Interview mit dem Journalisten schon im Netz gefunden. Das muss ich mir noch bei Gelegenheit mal durchlesen. Habe ich zu Hause alles liegen. Also ja, und das Schönste, das kann man leider nicht hören, Schäubles dummen Gesichtsausdruck. Welche Frage, welches Thema? Ich weiß von nichts. Haben Sie gerade mit mir geredet? Ja, nee. Ansonsten gibt es inhaltlich wieder das, was es in den letzten Wochen auch schon immer gegeben hat, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space. Insbesondere letzteres, weil das Shuttle ja auch noch unterwegs ist, während ich das hier aufnehme. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann nebenbei Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit Hotelsubventionen, Gmopel und mehr. Kalik, 7 Grad, broken, klausige, nippige Greetings. 7 Grad fühlen sich wie 3 oder 4 Grad an. Wind macht 15 oder 17 km/h mit Peak 30 aus dem Süden. Und hier steht ein Postbote. Solange das kein Journalist ist. So, da bin ich dann wieder. weil wenn ich den Spruch nicht und so weiter. Ja. Da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich hin. So. 9.22 Uhr sagt die Uhr im iPhone. Das heißt, hier wird auch gleich rechts nochmal eine S-Bahn durchs Bild rauschen. Das ist mir aber einigermaßen Hupe. Nachdem da hinten ein Auto rumrumpt, gehe ich einfach mal hier lang. Da komme ich nicht an dem Auto vorbei. So, was hätten wir denn da? Da hätte ich als erstes mal eine Meldung vom, ja, Überraschung, letzten Freitag. US-Datenverlust, Netzpolitik. In den USA hat die Krankenversicherung HealthNet, was für ein Name, 1,5 Millionen Patientendatensätze verloren. Den Fall aber erst nach 6 Monaten publik gemacht. Tja, jetzt hat die S-Bahn Pech. Ich bin weg. Dabei handelte es sich um sensible Informationen, schreibt Wired Threat Level. The data, which was stored on a portable disk drive that disappeared from the insurer's office, was unencrypted and included patient social security numbers, bank account numbers and health data, according to the Hartford Courant. The disk also contained personal information on at least 5,000 physicians. Oder anders ausgedrückt, die haben einfach mal wieder die Social Security Numbers und zusätzlich auch noch ein paar Krankheitsdaten von Versicherten verloren. Die Social Security Number, die ja eigentlich irgendwie nie jemand bekannt werden soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist das eine Datum, was über jeden US-Amerikaner allgemein bekannt sein darf. So oft wie da irgendwie Sachen flöten gehen. Würde mich wundern, wenn es da noch irgendwie Leute gäbe, deren Social Security Number nicht bekannt ist. Ich glaube, auswechseln kann man die ja auch nicht regelmäßig. Aber ja, also die Versicherung, die behauptet jedenfalls, es hätte 6 Monate gedauert, herauszufinden, welche Informationen denn sich nun auf dem Datenträger befunden hätten. Und die wären im Übrigen in einem Image-Format gespeichert, das spezielle, nur für HealthNet verfügbare Software benötige. Der Attorney General Richard Blumenthal reagiert mit einem schönen Vergleich auf diese Ausflüchte. Another day, another data breach. But companies still don't get it. Personal information is like cash and should be guarded with equal care. Ja. Persönliche Informationen sind wie Bargeld. Und das lässt man ja auch nicht einfach irgendwo rumliegen. Schon gar nicht, wenn es dann um größere Summen geht. By the way. Lieb. Na, also. Ja. Nachdem ich allerdings von dem Fall danach nichts mehr gehört habe. Was ja auch nicht wirklich überraschend ist, das ist irgend so eine komische, obskure Krankenversicherung in den USA, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Könnte ich mir vorstellen, dass ich von diesem Fall überhaupt gar nichts mehr höre. So, dann stellt die Staatsanwaltschaft fest, Sarrazin wäre ja nun irgendwie fast harmlos. Weil Staatsanwaltschaft kein Strafverdacht gegen Sarrazin. Berlin, Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin hat sich durch seine umstrittenen Äußerungen zur Integrationspolitik nicht der Volksverhetzung und Verleumdung strafbar gemacht. Die Ermittlungen gegen den 64-Jährigen wurden nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft eingestellt. Sie war diesem Vorwurf aufgrund mehrerer Strafanzeigen gegen Berlins Ex-Finanzsenator nachgegangen. Sarrazin hatte sich in einem Interview abwertend über Türken und Araber geäußert. Was mir dann irgendwie die Frage aufdrängt, ob das heißt, dass dann irgendwie wohl niemand diesen Straftatbestand erfüllen kann mit den Äußerungen. Ne, weil, also ich meine, sehr viel aggressiver geht ja kaum noch. Ne, noch aggressiver und dann müsste man auch schon irgendwie den Herrn Gottwin herbeizitieren. Oder zumindest etwas tun, was den Herrn Gottwin künstlich auf den Plan rufen könnte. Na, also... Hallo? Aber hey, die Staatsanwaltschaft hat beschieden, das ist alles in Ordnung. Und Sarrazin, der darf also so eine Scheiße da von sich geben. Hey, geil. Was wetten wir drum, dass wenn man irgendwie mit dem Herrn Sarrazin in der gleichen Tonlage argumentiert, wie er da rumgeschwallt hat, er sich dann allerdings künstlich beleidigt fühlt? Also, was soll der Scheiß? Aber ja, hey, die Staatsanwaltschaft sagt, das ist in Ordnung. Hat sie auch am Freitag schon. 15.03 Uhr ist die dpa-Meldung. Im Netz aufgeschlagen, steht zumindest drunter. Und dann Das wird euch jetzt sicherlich total überraschen. Aber Blutproben sind übrigens illegal. Datenschützer, Doppelpunkt, Bluttests bei Daimler unzulässig. Berlin, die Bluttests bei Daimler und anderen Unternehmen sind nach Meinung des Bundesdatenschutzbeauftragten illegal. Eine generelle medizinische Untersuchung von Betriebsangehörigen oder Bewerbern halte ich für unzulässig, sagte Peter Schad im Handelsblatt. Zugleich prüft der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württembergs das Vorgehen Daimlers. Der Stuttgarter Autobauer hatte angekündigt, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern teilweise auf die umstrittenen Bluttests zu verzichten. Und das teilweise, das war so frei nach dem Motto, naja, so lange, bis wir dann die Mitteilung kriegen, dass wir das doch hätten dürfen. Also zumindest Schaar ist der Meinung, ihr hättet das gar nicht dürfen, und zwar gar nicht. Na? Die lustigen Bluttests, wo ja dann auch keiner so ganz genau weiß, was da eigentlich an Informationen dann hinterher raussickert von. Aber hey, das wird schon alles seine Ordnung haben. Na, die würden doch nie etwas Böses tun. Na, mit dem lustigen nebenbei, dass ja irgendwie der Norddeutsche Rundfunk sich erst über Daimler echauffiert hat, nur um dann eine Woche später in einer Meldung erwähnt zu werden, dass da übrigens das gleiche Verfahren stattfindet, dass da auch Bluttests gemacht werden. Wo ja nicht so richtig wirklich eindeutig klar ist, was von den Informationen, die man aus so einem Bluttest entnehmen kann, denn dann alles wo landet letztlich. Na, also die einzige Frage, die sie da klären dürften, wäre, ob man denn geeignet ist, den Job, für den man sich da beworben hat, auszuüben. Na, also mehr dürfen die gar nicht ermitteln. Mehr geht den Arbeitgeber nämlich nichts an. Aber hey, das hindert die doch nicht. So, und dann ist in der letzten Woche ja politisch durch die Medien geschwappt die Hotelsubventionen. Und irgendwann ist auch mir das aufgefallen. Da habe ich mir das mal aufgeschrieben. Regierung wegen Hotelsteuer in Bedrängnis. Die geplante Ermäßigung des Mehrwertsteuersatzes für Hotelübernachtungen auf 7% stellt die Bundesregierung vor Probleme. Beim Gaststätten- und Hotelgewerbe häufen sich die Anfragen, ob das Frühstück in die Beherbergungsregel einbezogen sei oder nicht. Hieß es in Koalitionskreisen. Dort wird nicht ausgeschlossen, dass die Regelung wegen schwieriger Abgrenzungsfragen doch wieder aus dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz gekippt werden könnte. Aber nicht doch, die Hoteliers müssen doch noch Geld versorgen, noch Geld in den Arsch geblasen bekommen. Na, also, das ist mir glatt irgendwie unter dem Radar durchgeschlüpft, dass es also in dem Bullshit-Beschleunigungsgesetz eine Regelung drin gibt, die sagt, dass jetzt Hotelkosten nicht mehr 19% wie ist nicht lebensnotwendig, kann also voll besteuert werden, mehr Schwertsteuerkosten, sondern 7% wie ist lebensnotwendig, braucht jeder. Ne, sowas wie Brot wird nur mit 7% besteuert, weil eben die Argumentation die ist, dass man ohne Brot schlichtweg nicht überleben kann und dass das deswegen nicht zu hoch besteuert werden darf. Ne, was ja auch schon klar geworden ist, dass die Hoteliers nicht planen, wenn sie dann weniger Mehrwertsteuer abführen, damit die Preise auch zu senken. Nee, ganz im Gegenteil. Das Geld, was sie dann nicht abführen zusätzlich, das stecken die sich in ihre eigene Tasche. Oder anders ausgedrückt, da hat niemand was von. Und wo es dann so richtig schön reinhaut, ist, wenn es dann dahin geht, dass irgendwelche Firmen, die Hotelbuchungen brauchen für Firmenzwecke, was weiß ich, weil sie zum Beispiel irgendwelche Schulungsveranstaltungen in weit weg machen und die Leute da schlichtweg irgendwo übernachten müssen. Und die Firmen, die sonst vorsteuerabzugsberechtigt sind, die können dann weniger Vorsteuerabzug melden, zahlen damit also effektiv mehr. Was dann effektiv heißt, eine Subvention der Hoteliers führt gleichzeitig zu einer Verstärkung des Drucks auf alle anderen Branchen. Was dann wiederum heißt, das Ganze ist irgendwie in einem Bullshit-Beschleunigungsgesetz mal völlig falsch aufgehoben. Also, wenn es denn Bullshit-Beschleunigungsgesetz hieße, würde es passen. Aber es heißt ja Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ja, und da hat es schlichtweg nichts zu suchen. Tipp, tipp, tipp. Aber hey. So. Dann Gegenwind Schwarz-Gelb. Die Schwarz-Gelbe Koalition in Schleswig-Holstein macht übrigens laut Frankfurter Rundschau im Bundesrat die Hotelsubventionen nicht mit. Ne? Schwarz-gelbe Koalition in Schleswig-Holstein. Schwarz-gelb ist doch genau das, was wir jetzt in der Regierung haben. Oder anders ausgedrückt, die haben selbst in den Ländern noch nicht mal mehr ihre eigenen Leute unter sich, hinter sich. Aber hey, habe ich mir am Dienstag einfach mal aufgemalt. Bayern will aber. Bayern besteht auf ermäßigter Steuer für Hotels. Berlin im Streit über den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen besteht Bayern darauf, die Verabredungen im Koalitionsvertrag zu erfüllen. Er halte das für ein Gebot der Verlässlichkeit, sagte Finanzminister Georg Fahrenschon schon der Tageszeitung Die Welt. Im Koalitionsvertrag hätten Union und FDP vereinbart, dass die Mehrwertsteuer für Übernachtungen in Hotels zum Jahreswechsel von 19 auf 7% sinken werde. Der Steuerbonus für Hotelübernachtungen ist umstritten. Ich lese das als Kleinkind, stampft mit dem Fuß auf und brüllt: Ich will aber! Na, also, schlicht und ergreifend. Das geht mal gar nicht. Ne, vor allem die FDP, die immer für Abbau von Subventionen gebrüllt hat. Das ist nun eine ganz klare Subvention. Und zwar eine ziemlich direkte Subvention. Ne, weil man nicht davon ausgeht, dass die Hotelpreise automatisch um entsprechende Anteile sinken, was sie nämlich nicht werden. Das haben die Hoteliers ja nun schon großräumig angekündigt. Dann ist das schlicht und ergreifend eine Subvention der Hoteliers. Aber hey. So, dann gab es eine Meldung am Samstag zum Afghanistan-Bombardierungsbumm. Nein, das war noch nicht die Meldung zum Afghanistan-Bombardierungsbumm, die jetzt die große Medienwelle macht. Aber ich habe sie mir trotzdem mitgenommen. Bundesregierung soll nämlich für die Kundusopfer zahlen. Berlin, die Bundesregierung, soll für ihren umstrittenen Luftangriff in Afghanistan zahlen. Dutzende Angehörige von Opfern des Bombardements auf zwei Tanklastzüge im afghanischen Kundus fordern Entschädigungszahlungen. Der aus Afghanistan stammende Bremer Rechtsanwalt Karim Popal sagte dem Weser-Kurier, dass er einen entsprechenden Brief an das Verteidigungsministerium geschickt habe. Bei dem Angriff am 4. September kamen laut NATO bis zu 142 Menschen ums Leben, darunter auch Zivilisten. Ja. Könnte man ja dann glatt mal den Verantwortlichen einziehen. Gerüchten zufolge könnte der ehemalige Herr Verteidigungsminister, jetziger Arbeitsminister, noch ein bisschen Geld zu viel haben. Hust, hust. So, dann, das ist mir am vergangenen Wochenende gar nicht so richtig übers Radar gehuscht. Dass dann nur hinterher realisiert, dass das eigentlich auch eine Meldung für einen Podcast ist. Die EU-Neubesetzungen. Weil zum 1. Dezember, wenn ja dann der Lissabon-Bescheiß in Kraft tritt, dann gibt's ja plötzlich einen EU-Präsidenten und einen EU-Außenminister. Die nicht EU-Präsident und EU-Außenminister offiziell heißen, aber lassen wir den Bullshit mal weg, dann ist es der EU-Chefe und ein EU-Außenminister. Und da haben sie sich am vergangenen Wochenende relativ fix geeinigt, dass sie den jetzigen belgischen Ministerpräsidenten Herman Van Rompuy nehmen, der übrigens dahin gekommen ist, nachdem die belgische Regierung mehrmals irgendwie total gescheitert ist, überhaupt irgendwas hinzukriegen. Na, jetzt ist neuer belgischer Ministerpräsident ist die Pfeife, die letztes Jahr irgendwann das Amt abgeben musste, weil sie einfach zu unfähig war. Aber hey, und Außenvertreterin ist eine Catherine Ashton, die im Moment EU-Handelskommissarin spielen darf, aber bisher mit Außenpolitik noch überhaupt nichts zu tun gehabt hatte. Aber das scheint irgendwie unwichtig zu sein. Und anders ausgedrückt, die haben da zwei Pfeifen hingesetzt, von denen man vorher irgendwie noch nicht wirklich was gehört hat, schon gar nicht im EU-Kontext. Und ja, ob die nun irgendwas wuppen, darf bedreifelt werden. Aber hey, wieso habe ich eigentlich nur noch einen Balken Akku? Das ist blöd. Nicht, dass mir das Aufnahmegerät gleich noch umkippt. Ja, also die haben da laut Frankfurter Rundschau nur bummelig 2 Stunden gebraucht am Donnerstagabend, um sich über die Besetzung der beiden neuen Ämter zu einigen. Keine Marathonsitzung, kein undurchsichtiger Kuhhandel. Sowas hat es bei vergleichbaren Anlässen bisher ziemlich selten gegeben und das ist auch schon das Beste, was man über die Pfeifen sagen kann. Na, also schlicht und ergreifend. Da stellt sich natürlich die Frage, warum gab es da keine Nacht der langen Messer? Warum haben sie sich da nicht gezankt bis zum Umkippen? Erste ganz blöde Idee, vielleicht weil die Ämter überhaupt nichts wert sind. Na, ich meine, immerhin kriegt Herr Blair das Amt nicht als EU-Chef, ne, Blair, der das ja vorher irgendwie hätte bekommen sollen. Dafür haben sie dann den Außenblub-Posten da nach Briten, nach Großbritannien verschoben. Geil. Künftiger ständiger Ratspräsident oder ständiger Ratspräsident darf sich Rompuy nennen. In Belgien ist ein honoriger Mann, ein zerstrittenes Land hält er geschickt zusammen. Ein Schwergewicht in der Europapolitik ist er nicht, geschweige denn in der Weltpolitik. Die Staats- und Regierungschefs haben sich einen Verwalter ausgesucht, aber keinen, der ihnen im Namen der Gemeinschaft das Leben schwer machen könnte, schreibt die Frankfurter Rundschau dazu. Noch enttäuschender ist allerdings die Berufung von Catherine Ashton, die zukünftige EU-Chefdiplomatin. Ja, er ist ja einigermaßen pünktlich. Ja, nun ist aber auch mal gut. Husch. Die künftige EU-Chefdiplomatin hat sich noch nie mit klassischer Außenpolitik beschäftigt. Seit einem Jahr ist sie EU-Handelskommissarin, aber auch in diesem Feld lernt sie noch. Für ihre Ernennung war entscheidend, dass sie den Sozialdemokraten angehört, aus Großbritannien kommt und dass sie eine Frau ist. Super. Na, oder anders ausgedrückt, jetzt haben wir da neue Ämter und dann setzen wir da Pfeifen hin, die den Regierungspfeifen nicht im Weg rumstehen. Damit die Regierungspfeifen nämlich so weitermachen können wie bisher. Wie war das doch gleich? Mit dem Lissabon-Vertrag sollen die europäischen Ämter gestärkt werden? Nun ja, also mit den Pfeifen, die sie da hinsetzen, haben sie zumindest schon mal keine Stärkung erreicht. Aber hey! So, dann gibt's natürlich wieder Neues vom Gmopel. Schwafalle will nämlich nicht zahlen, Brüderle lehnt Hilfen für Opel weiter ab. Hamburg, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle sperrt sich weiter gegen staatliche Hilfen für den angeschlagenen Autobauer Opel. Dem Hamburger Abendblatt sagte er, General Motors habe sich entschieden, Opel doch zu behalten. Damit seien alle Zusagen des Bundes, die an den Verkauf an Magna verbunden waren, die mit einem Verkauf an Magna verbunden waren, hinfällig. Er hält es außerdem für geboten, dass GM, wie angekündigt, die Opel-Sanierung allein stemme, so der Minister. Dazu fällt mir dann nur ein, hey, ich habe es letzte Woche gesagt, ich kann es diese Woche auch nochmal sagen. Wenn die Bundesregierung da nicht zahlt, dann hat die Bundesregierung gefälligst, ihre Füße stillzuhalten. Ihre Füße stillzuhalten und ihre Fresse zu halten. Na, sie könnten sich dann einen Einfluss kaufen, wenn sie da tatsächlich Geld auf den Tisch legen würden. Aber was nicht geht, ist zu sagen, nein, wir bezahlen gar nichts. Und dann gleichzeitig aber auch noch der Meinung zu sein, man könne da irgendwie mitreden. Das geht nicht. Nicht. Schlicht und ergreifend. Habe ich mir am Samstag notiert. Dann gibt es Länderangebote. Laut Spiegel bieten Opel-Länder Millionen Staatshilfen. Der Subventionswettlauf um die Rettung der Opel-Werke kommt ins Rollen. Großbritannien, Spanien und Polen haben General Motors, dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, zufolge Kreditbürgschaften und Steuererleichterungen in Aussicht gestellt. Auch Belgien hatte Staatshilfen versprochen. Insgesamt geht es um mehr als 1 Milliarde Euro. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle lehnte eine Sonderbehandlung für Opel ab. Auch EU-Industriekommissar vor Staatshilfen warnte auch EU-Industriekommissar Günter Verheugen. Ja, die dpa-Leute lesen nicht Korrektur, bevor sie publishen. Na, also wenn Deutschland nicht zahlt, dann fallen hier eben halt ein paar mehr Jobs weg, habe ich mir dann einfach mal dazu gedacht. Nun ist ja ganz einfach. Die Leute, die am meisten Geld auf den Tisch legen, haben dann auch am meisten zu sagen. Und die werden natürlich dafür sorgen, dass möglichst wenig Arbeitsplätze bei ihnen flöten gehen. Und wenn Deutschland kein Geld auf den Tisch legt, nun ja. Da kann man sich jetzt einfach mit einfacher Argumentationslogik selbst überlegen, was da wohl rauskommen wird. Aber hey. So, keine Alleingänge. EU-Länder wollen keine Opel-Alleingänge. Brüssel, die EU-Länder mit Opel-Standorten wollen mögliche Staatshilfen für die Opel-Mutter General Motors miteinander abstimmen. Damit sollen Alleingänge und ein Subventionswettbewerb verhindert werden. Es hat ein Commitment aller Länder gegeben, keine Zugeständnisse irgendeiner Form, keinerlei Zusagen zu machen, bevor nicht der Restrukturierungsplan überhaupt vorgelegt ist, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Hohmann in Brüssel. Die EU-Kommission hatte zu dem Treffen eingeladen. Das ist eine Meldung von Montag. Und im Laufe der Woche dann auch schon einigermaßen sinnfrei geworden. Aber ja, da kommen wir auch gleich noch hin. Dann hieß es, naja, den Plan, den soll es irgendwann diese Woche geben, nämlich bis Ende der Woche. US-Autobauer General Motors will bis Ende der Woche einen Sanierungsplan für die Zukunft der Opel-Fabriken in Europa vorlegen. Das sagte der Ministerpräsident der flämischen Regionalregierung in Belgien, Chris Peters in Brüssel. Er und andere europäische Regierungsvertreter hatten sich zuvor mit GM-Europachef Nick Reilly getroffen. Reilly sagte, zuerst sollten die Details mit den Beschäftigten des Konzerns besprochen werden. Einen konkreten Zeitplan nannte Reilly aber nicht. Das ist die Meldung von Montag gewesen. Mit den Beschäftigten des Konzerns besprochen. Wenn das abgeht wie bei uns, dann heißt das, es findet eine Versammlung statt. Vorne verkünden irgendwelche Pfeifen, was kommt. Und als kleiner Angestellter darf man dann nur da sitzen und große Augen machen. So ist es bei uns abgelaufen. Von daher, ja. Dann hat GM auch noch die restlichen Opel-Überbrückungskredite zurückgezahlt, nämlich 400 Millionen Euro, meinte zumindest die Süddeutsche Zeitung. Und mit dem Kredit ist Opel an Pfingsten vor der Pleite bewahrt worden. Mit der Zahlung der letzten Rate kann die Opel-Treuhand aufgelöst werden, bei der 65% der Firmenanteile für einen möglichen Käufer geparkt worden sind. Und mit der auch verhindert werden sollte, dass deutsches Hilfsgeld irgendwo in USA landet. Was bei der Gelegenheit dann aber auch nicht funktioniert hätte. Aber hey. Jedenfalls am Dienstag gab es diese Meldung. Dann kam am Mittwoch der neue Plan raus, alle vier Opel-Werke in Deutschland bleiben erhalten. Allerdings sollten laut dpa 5.300 Arbeitsplätze flöten gehen. Ich habe jetzt in der Tag von Mittwoch? Ja, von Mittwoch vernommen, es wären doch nur 4.900, aber so die Größenordnung stimmt zumindest. Und ja, da frage ich mich doch, überrascht hat wen? Es sieht auch danach aus, dass Deutschland jetzt irgendwie den größten Einschnitt, was Arbeitsplätze angeht, abbekommt. Auch da frage ich mich, überrascht es jemanden? Ne, wenn man eine Regierung hat, die sich hinstellt und erst irgendwie ganz viel heiße Luft vor den Wahlen verströmt. Von wegen, ja, wir werden sie retten. Komisch, warum fühle ich mich da an Holzmann und Gerhard erinnert? Und nach der Wahl will man dann natürlich irgendwie wieder von nichts mehr wissen, weil wir müssen doch sparen, sparen und sparen. Ja, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Könnte mir mal bei Gelegenheit jemand verraten. Ich bin ja nun kein Politiker. Ich kenne mich da nicht so aus. So, dann hat die IG Metall auch noch gesagt, wir lehnen einen Beitrag der Mitarbeiter für Opel ab. Die IG Metall hat nämlich einen finanziellen Beitrag der Mitarbeiter zur Opel-Sanierung ausgeschlossen. Die Gewerkschaft werde nicht zulassen, dass die Beschäftigten auf Teile ihres Tariflohnes verzichteten und damit ihren eigenen Arbeitsplatzabbau mitfinanzierten, sagte der Frankfurter Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Armin Schild. GM will nämlich zur Sanierung seines Tochterunternehmens in Europa rund 9.000 Stellen streichen. Ich meine, wenn die Leute jetzt sagen, wir verzichten auf gar nichts, obwohl sie vorher bei Magna ja schon irgendwie riesengroße Entgegenkommnisse geliefert hatten, dann gibt es da eine ganz einfache Reaktion. Dann werden die Leute einfach umso schneller rausgeschmissen. Ne, weil je teurer die Leute sind, desto einfacher lässt es sich betriebswirtschaftlich argumentieren, warum man die rauswerfen muss. Wow, Gewerkschaft, ihr habt es geschafft, den Leuten ihren Arbeitsplatz auch noch schneller abzusägen. Das ist großartig. Lasst das in Zukunft. Wäre ich Arbeitnehmer, würde ich mich von euch verarscht fühlen. Also ich bin ja Arbeitnehmer, aber nicht bei Opel und schon gar nicht bei IG Metall. Na, also die Leute da, die dürfen sich jetzt durchaus auch einigermaßen verarscht fühlen, dass die Gewerkschaft da jetzt schon wieder irgendwie rumpolitisiert, nur um dann am Ende irgendwie in irgendeiner Verhandlung irgendwas zu bekommen. Hier sind die Pferde. Na, also schlicht und ergreifend Bullshit fällt mir dazu ein. So, dann muss ich doch mal gucken, wie viel haben wir denn hier noch? Oh, ein bisschen was geht noch. Transsilvaner kritisiert. Koch-Merin kritisiert Wahlverfahren bei EU-Spitze. Berlin, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Silvana Koch-Merin, hat das Wahlverfahren für das neue EU-Führungsduo kritisiert. Es könne nicht sein, dass das Spitzenpersonal Europas beim Abendessen in Hinterzimmern ausgekungelt werde, sagte Koch-Merin der neuen Presse. Über den EU-Ratspräsidenten und andere Spitzenämter sollte zunächst das EU-Parlament entscheiden. Die Wahl von Herman van Rompuy und Catherine Ashton an die Spitze der EU sei ungeachtet der Kritik ein positiver Schritt. Das ist eine Meldung vom letzten Samstag. Habe ich das doch richtig gehört, dass hinter mir irgendwo ein Auto rumkommt? Na, also Transsilvana tönt rum. Sie hat ja im Prinzip nicht ganz unrecht, aber Da müsste man mal gucken, gibt es zu den Wahlformalitäten irgendwo Regelungen? Ich gehe nämlich mal davon aus, dass es da irgendwo Regelungen gibt und sei es, dass die Regelung existiert, dass es keine Regelung gibt. Na, wenn da keine Regelung irgendwo definitiv festgelegt ist, dann können die da auskühlen, wie sie wollen. So wie sie es in der Vergangenheit ja auch gemacht haben. Wenn es Regelungen gibt, nun ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich an die Regelungen formal halten. Ist ja auch scheißegal, ob sie vorher in irgendwelchen Hinterzimmern ausküngeln, wer dann hinterher gewählt werden wird und dann nur dieser eine Kandidat zur Wahl stehen wird und die Abgeordneten alle brav entweder nicken oder sie halt schlicht und ergreifend sich als Verräterschweine bezeichnen lassen dürfen. Na, von daher, hey, also diese künstliche Aufregung ist putzig. Na, genau so ist sie doch auch ans Amt gekommen, so frei nach dem Motto, nee, also die da drüben, die wollen wir noch weniger. Oder den. Na, also die braucht man mit ihrem Vize-Blubber-Amt da irgendwie mal gar nichts wuppen. Kann sie ja auch nicht, sie ist ja die meiste Zeit nicht da. Wobei, ich weiß nicht, ob das diese Amtszeit auch gilt. Die letzte Amtszeit war sie jedenfalls die ganze Zeit abwesend, nicht die ganze Zeit, aber erstaunlich oft für einen Vollzeitjob. Dann gab's den Steinbach in Anführungszeichen Kompromiss. Berlin im Dauerstreit über die Berufung Erika Steinbachs in den Stiftungsrat der staatlichen Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung wird nach Medienberichten über konkrete Lösungen verhandelt. Darum bemühten sich sowohl führende Unionspolitiker als auch der Bund der Vertriebenen BDV. Nach Informationen des Magazins Focus sind im Gegenzug für einen persönlichen Verzicht der CDU-Bundestagsabgeordneten Steinbach unter anderem mehr Stiftungsratssitze für andere Vertreter ihres BDV im Gespräch. Bisher räumte das Stiftungsgesetz dem BDV 3 Sitze ein. Einen hält der Verband für seine Präsidentin Steinbach vakant. Laut Focus wird ferner erwogen, im Bundeshaushalt mehr Geld als die bisher jährlich veranschlagten 2,5 Millionen Euro für Personal und Ausstattung der Stiftung bereitzustellen. Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble, beide CDU, seien in die Überlegungen einbezogen. Da fragt man sich doch, pöbelt die Dumpfkuh einfach nur so rum oder ist das schon mit politischem Kalkül? Ich würde mal spontan nicht ausschließen wollen, dass sie eine relativ gute Idee davon hat, was da rauskommt, wenn sie so rumpöbelt. Was nichts daran ändert, dass die Frau schlicht und ergreifend nicht tragbar ist. Also schlicht und ergreifend. Aber hey, also da kommt dann ganz viel Bullshit bei rum, den ich mir am Samstag aus der Frankfurter Rundschau geklaut habe. Ich zitiere den aber nicht komplett. Nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann hat IM de M sich auch mal offiziell geäußert. Und zwar erst in der einen Richtung und dann in der BKA-Blubbertagung in der anderen Richtung. Die BKA-Blubbertagung habe ich mir noch nicht aufgeschrieben. Wie sind Autos? Wo kommen die alle her? So. Frankfurter Rundschau, München / Berlin. Seit wann ist Berlin ein Unterabteil von... egal. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, will in der Innenpolitik neue Schwerpunkte setzen. Er sehe sich nicht nur als Sicherheits- oder Polizeiminister, sondern als einen Minister, der sich um alles kümmert, was unser Land im Innersten zusammenhält. Das sagte de Maizière der Süddeutschen Zeitung in Klammern Samstag. Mit Blick auf die Antiterrorgesetzgebung betonte der CDU-Politiker, er könne nicht zur Vorbeugung gegen jede Gefahr ein Gesetz machen. Aber die Gesetze, die wir schon mal haben, die schaffen wir nicht ab. Er fügte hinzu, ich bin der Überzeugung, dass sich das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit nicht am Ausmaß der Gesetzgebung bemisst. De Maizière sagte, er wolle raus aus den alten Lagern. Mit dem Begriff innere Sicherheit könne er wenig anfangen. Mir gefällt innerer Frieden und öffentliche Sicherheit besser. Zugleich warnte er den Koalitionspartner FDP vor der Erwartung, sie könne Lockerungen der Antiterrorgesetze im Streit durchsetzen. Wenn wir uns nicht einigen, gibt es keine Veränderungen, sagte de Maizière. Oder anders ausgedrückt, er wird gar nichts ändern. Der Minister kündigte zugleich mehr Einsatz im Kampf gegen den Rechtsextremismus an. Er rief dazu auf, sich neue Formen in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremen zu suchen. Manchmal kann es eben auch falsch sein, auf eine Demonstration von Rechtsextremen mit einer Gegendemonstration zu reagieren, sagte de Maizière. Man kann sie auch einfach mal ignorieren. Vor einigen Jahren seien Anwohner einfach aus ihren Häusern getreten und haben den Rechtsextremen stumm den Hintern zugedreht. Das fand ich stark. Na, bei der BKA Jahreswinter oder was weiß ich nicht, Tagung, wo Zierke mal wieder einen vom Pferd losgelassen hat. So von wegen, ja, wir brauchen aber eine Voice-over-IP-Mitlauschaktion. Leute, ihr habt die Bundeswanze. offiziell habt ihr die doch auch dafür, oder nicht? Oder habe ich irgendwo was missverstanden? Na, und da hat IMDM dann auch schon durchblicken lassen, dass kein einziges von den Terrorgesetzen auch nur ansatzweise irgendwie verbessert werden soll. Also verbessert in Richtung Bürgerrechte. Na, deswegen ist das heiße Luft, was er da von sich gegeben hat, was ich mir am Samstag geklaut habe. So, dann gibt es da noch die Kurzarbeit. Kurze Arbeitsverlängerung. Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung, CDU, will sich angesichts unsicherer Konjunkturaussichten für eine Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelungen stark machen. Wir sind noch nicht durch das Tal, sagte Jung am Samstag bei der Bundesversammlung der kommunalpolitischen Vereinigungen der CDU-CSU-KPV in Mainz. Er werde dem schwarz-gelben Kabinett daher vorschlagen, die Antragsfrist über das Jahresende hinaus zu verlängern. Bla 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 bla. Also im Wesentlichen, Kurzarbeit ist so toll, das müssen wir noch länger machen, damit wir nämlich nicht offiziell mehr Arbeitslose haben, die wir aber de facto eigentlich haben. Und Verlängerungsregelung für Arbeit kommt bald. Die angekündigte Verlängerung der Kurzarbeiterregelung könnte bereits in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden, hieß es am Montag. Ja, da brauche ich die DPA-Meldung gar nicht weiterlesen, weil nehme ich einfach die DPA-Meldung von Mittwoch. Kabinett beschließt Kurzarbeitergeldverlängerung. Berlin, die zum Jahresende auslaufende Kurzarbeiterregelung, wird verlängert. Das hat das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Damit können Unternehmen auch 2010 erweiterte Kurzarbeit beantragen. Das Instrument hat sich in der Wirtschaftskrise als Puffer gegen Entlassungen bewährt. Nach dem Vorschlag von Bundesarbeitsminister Franz Josef Jung wird das Kurzarbeitergeld künftig noch für die Dauer von 18 Monaten bezahlt. Derzeit sind es maximal 24 Monate. Ja. Na, weil das ja so toll ist, wenn man weniger Geld kriegt. So. Ha. Ich habe es geschafft, nur ein bisschen zu überziehen. Dann kommen wir in die Musikecke. In der Musikecke wohnt jetzt der Track, der eigentlich letzte Woche hätte gespielt werden können. So rein von der Reihenfolge her. Nämlich der 7. Track aus Anthony Rankins Album The Distance mit dem Titel Since You've Been Gone. Aber der passt halt letzte Woche nicht so gut rein. Und keine Angst, den Titel von letzter Woche, den hören wir auch demnächst nochmal wieder. Hust, hust. Ja, aber ganz auslassen wollte ich den 7. Titel halt nicht. Und deswegen gibt's den, sobald ich hier den Complete gesetzt habe. Und danach gibt's mal was, das hat mich dann doch schon ein bisschen mehr beeindruckt. Nämlich, ich höre ja auch ab und zu mal, so einmal die Woche nämlich, den Lore-Podcast der Kanzlei Dr. Bahr, die hier irgendwo in Hamburg sitzen. Und die sind immer so staubtrocken ernst. Naja, stimmt nicht, sie sind häufig staubtrocken ernst. Aber manchmal können die auch richtig, richtig sauer in staubtrocken ernst rüberkommen. Da gibt's jetzt mal einen einzigartigen Gesetzgeber aus dem Podcast von der letzten Woche in 34 Sekunden. Weil man kann nämlich auch völlig sachlich, so richtig sauer sein. So, und das kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sag dann mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Von dem angekündigten 85% Niederschlagswahrscheinlichkeit ist hier jedenfalls noch nichts eingetreten. Ist mir aber nicht unrecht. Und ich sag dann einfach mal, viel Spaß mit Since You've Been Gone von Anthony Rankin und natürlich einer sachlichen Sauerkeit. Die und dem einzigartigen Gesetzgeber, die. Ja, so, und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Such a lonely place. Since you over you. But now these feelings come back. Still haven't found what I'm looking for, no. Could it be you that I lack? Baby, you walked out on me, and I hope you're glad. The little you left me here only makes me so very sad. Yeah, but since you've been gone, I can't stop thinking about you. But since you've been gone, I realize I can't make it without you. So bad when I heard the door slam. Looking back now, I realize you never really gave a damn. But since you've been gone, I can't stop thinking about you. And since you've been gone, I realize I can't make.
Vorweg möchten wir anmerken, dass Sie sich nicht wundern sollten, wenn Sie die nachfolgenden Ausführungen nicht gleich beim ersten Mal verstehen. Dies ist kein Wunder, denn dem Gesetzgeber ist hier Einzigartiges gelungen. Selbst erfahrenste Juristen, die seit vielen Jahren im gewerblichen Adresshandel unterwegs sind, können sich vor lauter Staunen nur die Augen reiben. Einen derart dilettantischen und in sich widersprüchlichen Gesetzestext hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Es handelt sich hier um einen gesetzgeberischen Offenbarungseid und zeigt die einzigartige Unfähigkeit der Politik.